Ja, hallo Martina, herzlich willkommen zum Interview. Vielen Dank, dass ich dich interviewen darf. Wir sind hier in Südtirol, in Kaltern, im Zentrum Tau, wo du arbeitest. Das Thema soll sein, was wir uns ausgesucht haben für das Interview, christliche Mystik. Aber vielleicht kannst du erst was über dich sagen. Wer bist du und was befähigt dich, darüber zu sprechen?
Danke für die Einladung, Theosito. Ich bin eigentlich überrascht, dass ich das mache, aber ja, jeder Tag bringt Überraschungen. Und also zu meinem Hintergrund ist Folgendes zu sagen: Ich komme aus der christlichen Tradition, habe aber also jetzt beruflich nie nichts damit zu tun gehabt, sondern ich habe einfach über meinen Weg der Meditation zum Christlichen gefunden durch Pater Willigis Jäger, der mein Lehrer und Meister war und der Benediktiner ist und Zen-Meister. Und von daher bin ich in christlicher Mystik geschult, bin Mitglied und Lehrerin der Würzburger Schule der Kontemplation, und wo einfach auf diese Tradition Wert gelegt wird, um das ein bisschen unter die Leute zu bringen, dass wir im Christlichen auch einen authentischen Weg haben, der in dieselbe Erfahrungsebene führt wie Zen oder Yoga, also die tieferen Formen des Yoga und Sufismus, also die mystischen Wege der unterschiedlichen Traditionen.
Vielleicht können wir erst noch mal allgemein bleiben. Was bedeutet für dich Meditation?
Meditation, ja, das ist so ein Begriff, den wir im Christlichen ein bisschen anders verwenden, sondern wir verwenden Kontemplation für das, was ich stille Meditation nenne, also eine Meditation ohne Inhalt. Meditation wäre dann mit Inhalt, also da muss man ein bisschen unterscheiden, wovon geredet wird. Also ich bin Kontemplationslehrerin und Meditationslehrerin, aber mir geht es um diesen non-dualen Bereich, den wir Kontemplation nennen.
Praktisch heißt es auf jeden Fall nach innen schauen, oder?
Ja, praktisch heißt es nach innen schauen, wobei das dann sehr schnell verschwindet, wo es innen und außen. Erstmal schon, ja.
Passiert das nur, oder wie du es siehst, im stillen Kämmerlein für sich alleine, oder wie findet Meditation in deinem Leben oder Kontemplation, also Stille? Wo findet die sich in deinem Leben?
Das ist ein Übungsweg, ja. Ein Übungsweg, wenn ich sitze in der Stille, ob ich jetzt alleine sitze oder in einer Gruppe sitze, das ist die Praxisform, das stille Sitzen. Und dann geht es aber natürlich darum, das nicht vom Alltag zu trennen, sondern dass das eigentlich, was ich da erfahre oder diese Ebene, in die ich da komme, dass ich die tagsüber möglichst auch da ist, ja, oder halten kann, aber es hat dann nichts damit zu tun, mit halten oder etwas tun, sondern dass das einfach eine Dynamik kriegt, die sich dann immer mehr Raum nimmt im Leben auch, ja.
Kannst du die näher beschreiben, diese Dynamik?
Erstmal ist es ein Übungsweg, wo ich sage, man gibt jemandem eine Übung und sagt, mach so und so, damit du erstmal ruhig wirst und damit du da diese Verstandesaktivität zurücktreten kann, damit deine Gefühlswelt sich beruhigt und so weiter. Und dann, wenn man das genügend geübt hat oder regelmäßig macht, dann ist das einfach etwas, das auch tagsüber sich immer wieder von selber einschaltet. Ja, wenn ich einen Moment Pause mache und nicht beschäftigt bin, also nicht mental zu sehr beschäftigt bin mit irgendwas, wo ich mich konzentrieren muss, sondern wenn ich irgendwas Routinemäßiges mache, dann schaltet sich das ein. Das ist wie so ein Programm, das sich einschaltet. Und dann geht das weiter. Oder auch nachts.
Das heißt, dass einfach weniger Gedanken da sind oder die Zwischenräume zwischen den Gedanken bewusster wahrgenommen werden oder wie?
Ja, das kommt darauf an, wo ich jetzt gerade schon stehe in meiner Übung. Ja, dass zuerst vielleicht bei Anfängern schaltet sich einfach diese Übung ein, je nachdem welche sie machen, dass die weitergeht. Und aber die Übung ist ja nur ein Übergang, ja, und dann wird es immer stiller und dann plötzlich gehst du durch die Straßen und gehst nicht mehr, sondern es geht und ja, oder du machst irgendwas, aber du machst es nicht, sondern es geschieht einfach und dann wird das immer klarer, was da eigentlich da ist dann, wenn du nichts mehr machst.
Fällt dann Identifikation fort?
Ja, das ist Identifikation, aber überhaupt das Gefühl von Ich-Sein, ja, fällt weg. Das ist eigentlich, ja, das ist das, was am Ende geschieht. Man kann ja 1000 verschiedene, unterschiedliche, interessante Erfahrungen machen auf dem Weg, aber das ist nie das Ziel, sondern da weißt du dann plötzlich ganz klar, das ist es jetzt, ja. Da ist jetzt nichts mehr. Außer das, was gerade geschieht.
Und dann gibt es auch keinen Zweifel daran, wo das ganz offensichtlich ist.
Es gibt keinen Zweifel, weil ein Zweifel hat immer mit Denken zu tun. Und wenn da keine Gedanken mehr sind, wo ist dann der Zweifel?
Was du Meditation nennst, also wird da ein Mantra vorgegeben oder weil du sagst, das ist
Übungsweisen,
nach innen schauen mit Inhalt, wie kann man sich das vorstellen?
Es gibt unterschiedliche Übungsweisen. Man kann jemandem erstmal ein Wort geben, damit er sich beruhigt, ja, ein Wort, das man weiterführt, das ist so ähnlich wie Mantra, innerlich tönen. Aber man kann auch sagen, achte einfach auf dein Kommen und Gehen des Atems. Und das hängt dann, das ist eine Übung der Bewusstseinsvereinheitlichung, wo man einen Fokus hat, wo man sagt, nimm diesen Fokus, damit du dich nicht ständig verlierst irgendwo und bleib da. Das bindet dich ans Hier und Jetzt. Und dann wird dieses Ich-Bewusstsein eigentlich dann immer kleiner, es reduziert sich irgendwann so auf diesen Fokus und der löst sich dann auf und dann plötzlich ist der weg und dann bist du in einem offenen Raum. Oder du kannst entgegengesetzt eine Übung der Bewusstseinsentleerung machen und dann fokussierst du auf gar nichts, sondern einfach erstmal, ich bin da, ich sitze da und schau, was kommt und geht und nimm wahr die Pausen, die dazwischen sind. Zwischen Gedanken, Gefühlen, Geräuschen, Körperempfindungen und allem, was halt so abläuft. Und dann hast du keinen Fokus, keinen Seil, an das du dich hältst, du kletterst sozusagen frei, ja. Und dann ist dasselbe. Dann gehst du halt, anstatt dass sich das Ich-Bewusstsein verkleinert, bis es sich auflöst, dann geht das halt so in die Weide, bis es sich auflöst. Es ist, eigentlich schaut es aus wie ein gegensätzlicher. Wie ein Gegensatz in der Übung, aber es führt zum selben Ziel.
Und in diesem stillen Raum, wie du es nennst, da kann Denken passieren, aber da ist keine Anhaftung mehr an die Gedanken.
Genau, Denken passiert, wobei das ist graduell ein Entwicklungsweg, ja, zuerst, weil das Denken, das ist etwas, die Psychologie sagt, alle 3 Sekunden kommt ein neuer Gedanke, dem du nachlaufen kannst. Das ist was sehr Dynamisches, das passiert ununterbrochen in uns. Wenn du dann ruhiger wirst, dann verlangsamt sich dieses Denken, ja, und das ist wie so ein Pendel, das dann keinen Schub mehr kriegt, ja, dann fängt es an langsamer zu werden, bis es sich auspendelt und irgendwann auch sehr lange keine Gedanken da sind. Gedanken entstehen dann nur die gebraucht werden eigentlich und keine drumherum, die so ständig mit unserem Ich zu tun haben.
Also es werden nicht mehr Geschichten im Kopf gesponnen, sondern es wird nur noch praktisch überlegt, wenn ich was machen will, was brauche ich und so weiter. Ja.
Die Geschichten hören auf. Die Erinnerungen an die Geschichten hören auf. Auch.
Das ist also ein Hinwenden zur Stille. Ja. Besteht da nicht auch die Gefahr, dass was unterdrückt wird, dass es nur so eine aufgesetzte Stille ist? Also wie weit ist Katharsis förderlich? Also dass auch Sachen ausgedrückt werden und dass jemand eben auch mal einen Wutanfall kriegt und beim Aufarbeiten von alten Strukturen, dass da wirklich was nach außen geschmissen wird auch. Kennst du das auch? Und wie läuft das praktisch? Mhm.
Also es gibt zuerst normalerweise, wir unterscheiden in der Kontemplation zwischen Purificatio, Illuminatio und Unio, also so ein Stufenprozess. Ja, zuerst kommt mal eine Reinigung und da kommen natürlich all die unaufgearbeiteten Sachen, mit denen man entweder psychologisch arbeiten kann oder was ich mache, weil ich auch transpersonale Prozessbegleiterin bin, das heißt, ich schaue im Hier und Jetzt einfach und halte die Person, dann ist es wichtig, dass sie zum Gespräch kommt und halte die Person da, wo sie gerade ist, auch gefühlsmäßig und mache sie da noch genauer hingehen und sich da wirklich niederlassen, weil es geht nicht um Unterdrückung oder um Verdrängung, sondern eben darum, damit zu sein, mit dem, was ist. Ja, ich kann nur damit sein, mit dem, was ist, ich kann nichts anderes sein. Und wenn ich dann die Person da ein bisschen genauer fragt, ja, wie spürst du das, was passiert denn gerade und dir dann anbietet, sich da niederzulassen und sie da mit ihr zu sein, dann lösen sich diese Dinge, das verändert sich dann sehr schnell und dann kann schon sein, dass die eine Angst hat und dann plötzlich, wenn sie da genau dabei bleibt, dann wird das sehr subtil und löst sich auf, das ist wie so ein Rauchschwall, der aus dem Kamin kommt und erstmal Mordsgeschichte macht und wenn man nichts damit macht und dann einfach dabei ist, dann verpufft er.
Du rätst also auch, die Gefühle einfach zu fühlen, zuzulassen, ja, in die Mitte davon zu gehen, aber ohne die Geschichte zu...
Genau, im Hier und Jetzt zu untersuchen, was passiert denn gerade. Ausgelöst wird das vielleicht von Erinnerung, von Geschichte, von alten Verletzungen, aber die Verletzungen finden nicht jetzt statt, aber was du jetzt fühlst, das findet jetzt statt und dann ist es ganz in diesem Jetzt fühlbar, ja? Und damit ist zu sein. Ja.
Normalerweise sagt man, der christliche Weg hat sehr viel mit Hingabe zu tun, ja. Siehst du das auch so?
Ja, also Hingabe ist das, was, wenn ich den Moment so nehme, wie er ist und damit bin und nicht dagegen kämpfe, das ist Hingabe ans Leben, an den Moment. Ja. Und wir sagen Hingabe und andere, weiß ich nicht, andere Traditionen sagen vielleicht andere Worte dazu. Aber das ist Hingabe, was ich auch unter dem verstehe, was zum Beispiel wir haben, diese wunderbare Figur Maria in der christlichen Tradition, diese Gottesmutter, ja, die sich hingegeben hat, ohne zu wissen, was da auf sie zukommt, die einverstanden war, ja, die gesagt hat, ja, mir geschehe wie das, was, ich bin bereit, das so zu nehmen, was jetzt kommt, ja. Und wenn wir dann auf die Krippe schauen, dieses Bild der Krippe, wo Maria in diesen Hingabepositionen da ist, ist immer wach dabei, ja, bei dem, was gerade passiert, während Josef, ihr Mann, oder, ja, wenn wir das interpretieren, dann sehe ich Maria als Seele und Josef als den Verstand. Der schläft so daneben immer, ja. Der wacht erst auf, wenn dann die Könige kommen, wenn das Wissen dazu kommt, wenn das nachher kommt. Aber während das geschieht, dass dieses Gotteskind da ist und dann diese Stille und diese Haltung von Maria in dieser Hingabeposition, das ist das Wachsein der Seele, die da ist und das staunt und offen ist, ja.
Und Hingabe darf man eben nicht falsch verstehen, dass man alles mit sich machen lässt, sondern Hingabe kann auch sein, im Moment einen starken Willen zu haben, ne?
Also das ist ganz was anderes, ja. Also hinnehmen oder irgendwie, ja, das ist was anderes. Ich gebe mich dem Leben und dem Moment hin, aber jetzt nicht jemanden, der irgendwie sein Ego an mir ausleben will. So. Dann gibt es ganz klar, dann kommt Klarheit und Kraft. Also all diese Dinge kommen in diese, was ich transpersonale Qualitäten nenne, ja. Diese kommen, wenn sie gebraucht werden. Klarheit, Kraft, Liebe, Mitgefühl, also da gibt es vieles, ja, was einfach so von diesem Raum her kommt, wenn wir nicht im Zweifel sind und wenn wir nicht in irgendeinem Loch oder in irgendeiner Kompensation sind.
Ja, wie man so im Slang sagt, wenn jemand in seiner Power ist.
Ja. Und dann wirkt das, dann muss man auch nicht ausagieren. Dann wirkt eine ganz klare, ruhige Aussage, die kommt an.
Nun weist alles, was du da jetzt gesagt hast, darauf hin, es geht ja dass es um die eigene Erfahrung geht. Und christliche Kirche sehe ich irgendwie so, dass eben immer noch die Priester oder der ganze Klerus dasteht als Vermittler zu Gott. Mhm. Nicht zur eigenen Erfahrung, sondern zu was anscheinend äußerlich ist oder woanders ist. Wie passt das jetzt zusammen? Also was du sagst, da geht es eben ganz klar um das Selberfinden, um das nach innen schauen, die eigene Erfahrung, um das Ganzwerden. Und im christlichen Glauben oder den ganzen christlichen Institutionen geht es ja eher um eine Vermittlung von irgendwas. Wie passt das zusammen? Gibt es da nicht Reibereien? Und
ja, da gibt es, da hat es viel Kampf gegeben oder viel Widerstand von Seiten der Institution gegen die Mystik. Das war immer schon so. Da haben sie Mystiker auf den Scheiterhaufen verbrannt, sie haben Mystiker eingesperrt, sie haben Mystiker zensiert, was sie schreiben durften und so weiter. Und trotzdem ist das weitergegangen, dass dieser Zweig im Untergrund, meistens in den Klöstern, weitergegangen ist und überliefert wurde und weitergetragen wurde, wurde lange vergessen. Darum sind auch viele Menschen, die wirklich Sucher waren, sind in den Osten gegangen, sind zum Yoga gegangen, sind zum Buddhismus gegangen, ja, sind in den Osten gegangen, weil sie da unterstützt wurden in ihrer Suche, während das Christentum die Leute nicht in ihrer Suche unterstützt hat und gar nicht teilweise von der priesterlichen Seite her gar keine Ahnung haben darüber. Und das ist schon eine Schwierigkeit, wo wir jetzt in einem ziemlichen Dilemma stecken im christlichen Bereich. Und das, aber es gibt, mittlerweile gibt es wirklich viele Kontemplationslehrer, die das Christliche weitertragen, die Tradition weitertragen, das Ursprüngliche und auch die Aussagen von Jesus oder von den Büßenvätern oder von den großen Mystikern verstehen und weitergeben können.
Wie findet man die?
Ja, es gibt zum Beispiel eben gerade diese Würzburger Schule der Kontemplation, das findet man im Internet. Und das ist so ein großer Zusammenschluss von Lehrern, die eben diesen christlichen Weg weitergeben. Und dann gibt es von Williges Jäger nochmal gegründet, eine neue Linie, die Wolke des Nichtwissens, die Linie der Kontemplationsschule. Also Wolke des Nichtwissens ist ein Buch von einem anonymen Mystiker aus dem Mittelalter, Gebet des Schweigens und Wolke des Nichtwissens, der Unterweisung gegeben hat und von daher auch die christliche Mystik ziemlich genährt ist von diesem. Von diesen Schriften.
Und siehst du da auch eine Öffnung jetzt in der christlichen, also in der Kirche für sowas? Weil immerhin, ich meine, du arbeitest hier in einem Kloster, das heißt, du bist, ist das ein Verein, oder?
Wir sind eine soziale Genossenschaft und ich bin also ursprünglich, wie ich hierher gekommen bin, waren wir ein Verein und das ist eine Fügung gewesen, die, die irgendwie nicht verstehbar ist, denn offiziell wurde das nicht zugelassen oder ist das immer wieder versucht worden zu unterbinden oder das hinzustellen als Irrweg oder alles Mögliche. Aber ich bin seit 14 Jahren da und Gott findet seine Wege. Oder der Heilige Geist.
Was Heiliger Geist, was sagst du damit? Was steht für dich hinter dem Begriff?
Für mich steht hinter dem Begriff also diese Dreifaltigkeit, das ist für mich ein Ausdruck der drei Ebenen, Weisheit, Macht und Liebe. Also Heiliger Geist steht für mich für die Weisheit und Gott Vater, also das Göttliche für die Macht und Jesus eigentlich, Gott Sohn für die Liebe. Und diese drei, das sind für mich die drei Elemente oder die drei Eigenschaften, die zusammenkommen, für die Vollkommenheit stehen.
Die christlichen Mystiker, vielleicht können wir da, kannst du da sagen, wer steht dir da am nächsten oder welche von denen stehen dir am nächsten und kannst du was über die sagen?
Also es gibt da einige christliche Mystiker, sehr bekannte, darunter Meister Eckhart, der im deutschen Sprachraum sehr bekannt ist, ist aber von der katholischen Kirche noch nie habilitiert, also wurde von der katholischen Kirche nicht anerkannt. Und dann haben wir den Johannes vom Kreuz, der mit seiner Lyrik mich sehr anspricht. Und habe Teresa von Avila, eine Zeitgenossin von Johannes vom Kreuz, die zwar ihre Schriften revidieren musste, aber die, wenn man mal so weit ist, sie zu verstehen, auch ganz klar im non-dualen Bereich stand. Wir haben Johannes Tauler, ein Schüler von Eckhart, von Meister Eckhart. Und dann gibt es halt zeitgenössische, wie den Dersten oder Hammerskjet, ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, in diesen Holländern. Und also einige, von denen man sagen kann, ja, hier geht es ganz klar in den non-dualen Bereich, also in die tiefste Ebene. Die meisten haben keinen Übungsweg hinterlassen. Wie mache ich das? Ja, das haben wir mehr dann vom Zen übernommen oder von den östlichen Meditationen. Sondern nur, was passiert dann? Ja? Oder ein Text zum Beispiel, der mich so immer wieder anspringt, von Johannes vom Kreuz. Ich trat ein und wusste nicht wo. Und ich blieb auch ohne Wissen, alles Wissen übersteigend. Wo ich eintrat, wusste ich nicht. Und so weiter. Immer von diesem Nichtwissen und von diesem Eintreten in einen Bereich, wo kein Ich mehr da ist. Ja, das ist ganz klar bei dem, dass das rauskommt. Ja? Und ich blieb auch ohne Wissen, alles Wissen übersteigend. Oder wo ich dann hörte ich von großen Dingen, was ich hörte, sage ich nicht, blieb ich doch ganz ohne Wissen, alles Wissen übersteigend. Also von diesen, oder obwohl es Nacht ist, er sagt immer wieder, wie gut weiß ich den Quell, der strömt, obwohl es Nacht ist. Ja, dieses Nacht, das ist für mich wieder ganz klar dieses, wo kein Ich da ist, ja. Wo kein Wissen von einem Ich da ist. Und doch ist alles hell und klar. Ja, das sind die Mystiker, mit denen ich am meisten, oder das gibt dann auch noch Frauen, Margarete Burete, zum Beispiel, oder Mechthild, es ist mal gefallen, also der Name, also es gibt...
Von Bingen heißt ein...
Ja, das ist die Hildegard von Bingen, ja. Das ist mehr eine Also Hildegard von Bingen, da sehe ich nicht den non-dualen Bereich. Das ist mehr eine Visionärin, also im parapsychologischen ganz viel. Also im parapsychologischen Bereich, in den Zwischenwelten daheim war.
Diese Mystiker, wie sind die jetzt für dich lebendig? Durch die Texte, die sie hinterlassen haben, oder erlebst du die auch noch als greifbare Energie irgendwie oder als Energie, die sich mitteilt oder wie?
Als Energie, die sich mitteilt, da bin ich nicht so, da kann ich nicht unterscheiden. Also ich sage für mich ist das, ich trete, es entsteht eine Atmosphäre, die sehr dicht ist und das ist für mich der Heilige Geist, also die Weisheit. Und, oder in, ich bin ja auch eine moderne Lehrerin, also für moderne Mystik und ich liebe es sehr, die Einsichten oder die Entwicklung der Physik zu verfolgen, der Quantenphysik und die nennen das Quantenfeld, ja, wo diese Informationen gespeichert sind und das kommt für mich da zusammen. Aber dass da irgendwo noch alte Meister rumschwirren, die haben die Weisheit hinterlassen oder die Weisheit von Jesus ist immer da und diese Energie, aber da kann ich nicht unterscheiden. Also da ist für mich nichts Persönliches.
Da ist nichts mehr Individuelles.
Nein.